Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Miriam Rossius. Hallo, herzlich willkommen. Vergangene Nacht kamen die ersten Eilmeldungen dazu. Syrische Regierungstruppen sind in die Stadt Khan Sheikhoun vorgedrungen, bislang eine Hochburg dschihadistischer Rebellen in der Provinz Idlib. Welche Szenen von Zerstörung und Angst hinter diesen Schlagzeilen stehen, können wir uns aus der Ferne eigentlich kaum vorstellen. In der Region sind etwa 3 Millionen Zivilisten eingekeilt. Im Grunde ein Wunder, dass die Hoffnung auf Frieden und Freiheit noch nicht erloschen ist.
Alle um mich herum sind Demokraten. Ich leite in Idlib ein Zentrum, das sich mit den Fragen der Gleichberechtigung befasst, der Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen. Die Leute, die hierher gekommen sind, wollen allesamt eine demokratische Gesellschaft. Es ist falsch, ganze Orte in Syrien danach zu bewerten, wer dort die militärische Kontrolle ausübt.
Der Wunsch der Syrerin Huda klingt nahezu utopisch angesichts der Lage im Nordwesten des Landes, den Assad womöglich auch bald wieder unter seiner Kontrolle hat. Die Bilanz im 9. Kriegsjahr: Hunderttausende Tote, Millionen auf der Flucht. Dabei begann alles mit Forderungen nach mehr Freiheit und einem friedlichen Machtwechsel, nicht mit einer bewaffneten Rebellion. Obwohl es damals viele Gruppen gab, die nicht auf Assads Linie waren, sind sie heute kaum mehr zu finden. Mark Turner erzählt von seiner Suche nach Oppositionellen, die weiter aktiv sind.
Syriens verbliebene Opposition, Teil 1, die Weißhelme.
Das Hauptquartier des syrischen Zivilschutzes, wie die Weißhelme formal heißen, liegt längst im Ausland. Nach Istanbul soll ich kommen. Den genauen Standort wollen sie mir nicht schriftlich schicken. Ihre Arbeit ist gefährlich. Sie begann 2013 im Bombenhagel. Als Freiwillige haben die Weißhelme in den syrischen Gebieten, die von der Opposition kontrolliert wurden, Kriegsopfer geborgen und in die Krankenhäuser gebracht. Einer der Aktivisten ist zu meinem Hotel gekommen. Nachdem wir uns gegenseitig unserer Identitäten versichert haben, führt er mich Richtung Bosporus.
In Istanbul itself, there's about 500,000 refugees. Where in Fatih, it's one of the big districts. It's like what they call now almost the small Syria.
Die Räumlichkeiten der syrischen Zivilschützer befinden sich in einer Nebenstraße im Zentrum der türkischen Metropole, eingerahmt von Moscheen und kleinen Märkten. Es sieht aus wie in einer ehemaligen Werkhalle oder einem Loft. An der Wand hängen großflächige Fotos, die zeigen, wie Weißhelm-Sanitäter Kinder aus zerbombten Häusern tragen. Und daneben internationale Auszeichnungen. 2016 waren die Weißhelme für den Nobelpreis nominiert. Im selben Jahr erhielten sie den sogenannten alternativen Nobelpreis. Entgegen nahm den ein gedrungener, noch junger Mann mit Halbglatze, der heute sportliche Kleidung trägt.
Raed Saleh, Mudir Difa' Madani fi Syria, al-Khuwad al-Bayda.
Ich bin Raed Saleh, Vorsitzende der syrischen Zivilschutzorganisation, bekannt als Weißhelme.
Finanziert werden Saleh und seine Mitarbeiter unter anderem durch Hilfsgelder der USA, Deutschlands und Kanadas. Das syrische Regime behauptet, die Weißhelme würden nur vortäuschen, Kriegsopfern zu helfen. In Wirklichkeit assistierten sie den Dschihadisten bei Kriegsverbrechen. Und sie schmuggelten Islamisten und Terroristen nach Europa ein.
Wir nehmen Anschuldigungen des syrischen Regimes nicht ernst. Seit Jahren offenbart es sich als kriminell. Es tötet in Syrien die Zivilisten. Viele internationale Berichte dokumentieren diese Gewalt. Und in seinen Statements widerspricht sich das Regime. Allein dadurch hat es bereits die Glaubwürdigkeit verloren.
Zu Salehs Organisation zählen laut Schätzungen rund 3000 Helfer. Sie arbeitet mitten unter dschihadistischen Gruppen und der Kämpfern, die ihrerseits schwere Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begehen. Entführungen, willkürliche Tötungen, mittelalterliche Körperstrafen. Haben die Weißhelme Gruppen wie die frühere Al-Nusra-Front oder die Armee des Islam dabei beobachtet? Und wenn ja, was tun sie gegen diese Form des Terrors?
Wir wissen nichts darüber. Wir dokumentieren nicht das Schicksal von Gefangenen, weil wir keine eigene Abteilung haben, die solchen Dingen nachgeht. Deshalb sind wir nicht in der Lage, über solche Dinge Auskunft zu geben.
Saleh beharrt darauf, der Terror gehe vom Assad-Regime aus. Denn dessen Truppen hätten gezielt die eigene Zivilbevölkerung angegriffen und täten dies weiterhin.
في عندك مثلا في وقت كنا في حلب
In Aleppo zum Beispiel hat das Regime viele hochentwickelte Waffen eingesetzt, viele Raketen. Angeblich ging es darum, die unterirdischen Bunker zu zerstören. Aber viele Zivilisten wurden dadurch verstümmelt. In der Stadt Khan Shikhun setzte die syrische Armee zum Beispiel Saringas ein. Auch 25 Mitarbeiter unserer Organisation fielen diesem Gift zum Opfer.
Wo sieht Saleh die zukünftigen Aufgaben der Weißhelme? Jetzt, wo Assad rund 2/3 Syriens wieder unter seiner Kontrolle hat. Noch immer in der Betreuung der Notleidenden. Viele Flüchtlinge, befürchtet er, würden nie wieder integriert werden.
Diesen Menschen wird es nicht erlaubt, ihre Häuser wieder aufzubauen. Viele befinden sich noch immer in den Einrichtungen, die das syrische Regime als vorläufige Unterkunft bezeichnet. Viele von ihnen dürfen nicht in ihre Gegenden zurückkehren. An ihrer Stelle haben sich dort Assads Hilfstruppen angesiedelt, schiitische Milizionäre mit ihren Familien.
Syriens verbliebene Opposition, Teil 2, der syrische Nationalrat.
In Istanbul geht meine Suche weiter. Hier soll auch die politische Opposition sitzen. Relativ schnell, als der Volksaufstand in Syrien begann, gegen Präsident Assad und seine Baath-Partei, formierte sich der syrische Nationalrat, eine Art Dachverband der Anti-Assad-Kräfte. In ihm organisierte sich ein breites Spektrum von teils säkular, teils religiös orientierten Organisationen und Persönlichkeiten. Einflussreichste Gruppe sind die syrischen Muslimbrüder. Sie hatten bereits in den 1980er Jahren gegen den Vater des jetzigen Herrschers eine bewaffnete Revolte gewagt, die damals mit Zehntausenden von Opfern niedergeschlagen wurde. Schon bald nach seiner Gründung 2011 wurde der syrische Nationalrat von Frankreich anerkannt. Er hatte eine Exilregierung mit Schattenministern und Zuständigkeiten, die allerdings in rascher Folge wechselten. Wo sind sie heute? Und wie stellen sie sich die Zukunft vor? Am Telefon versuche ich, einen Sprecher des syrischen Nationalrats zu erreichen. Vergeblich. Mitarbeiterinnen vertrösten mich, geben mir neue Telefonnummern, unter denen entweder niemand antwortet oder sich niemand für zuständig erklärt. Das Stochern im Nebel führt vor Augen, wie handlungsunfähig der Rat inzwischen längst geworden ist. Als einheitliche Bewegung erscheint er nur noch, wenn man mit einigen seiner europäischen Repräsentanten spricht. Wie dem Deutschsyrer Sadiq al-Musli.
Die Syrer sind auf die Straße gegangen wegen ihrer Revolution. Es ist eine echte Volksrevolution von allen Schichten der Gesellschaft, von allen Ethnien und Konfessionen der Gesellschaft, muslimisch, christlich, sunnitisch, schiitisch, alawitisch auch und Drusen sind auch dabei.
Sadiq al-Musli gehört dem syrischen Nationalrat seit 2012 an. Seit vielen Jahren lebt er in Deutschland, arbeitet als Zahnarzt in Braunschweig. Worin also besteht das politische Programm des Nationalrats?
Die wesentlichen Forderungen der Opposition und auch der syrischen Bevölkerung ist einfach in Würde zu leben, sich frei äußern zu können, die eigene Meinung vorbringen können, ohne Angst von Repressalien zu haben, ohne unterdrückt zu werden oder vielleicht auch über Nacht verhaftet zu werden.
Der kleinste gemeinsame Nenner des vielschichtigen syrischen Nationalrates ist die Ablösung der herrschenden Familie und ihrer Elite, die sich vor allem aus der alawitischen Minderheit zusammensetzt.
Diese Minderheit, die jetzt gerade regiert, kann auch nicht länger regieren, wenn danach friedlich nochmal zusammengelebt wird, beziehungsweise auch freie Wahlen vielleicht unter UN-Beobachtung stattfinden können.
Doch welches politische System, welche Art von Parlamentarismus soll es in Syrien geben? Und was ist mit den radikalen Dschihadisten, die sich auch als Opposition begreifen? Darüber ist von Sadiq al-Musli nichts zu erfahren.
Syriens verbliebene Opposition. Teil 3. Militärische Gruppen.
Es gibt keine Unterstützung für Al-Qaida oder andere Extremisten. Das ist eine Lüge des Regimes.
August 2012. Der Mann, der sich Colonel Riad nennt, ist glatt rasiert, bis auf den Schnurrbart, der zum Markenzeichen arabischer Offiziere gehört. Von der Türkei aus koordinierte Aktionen gegen Assad und für die Freiheit. So sagte er es damals einer westlichen Reporterin des Fernsehkanals Journeyman TV.
Wenn das Regime fällt, dann sind wir darauf vorbereitet, die Macht für eine Übergangszeit auszuüben. So lange, bis Wahlen stattfinden und eine demokratische Regierung die Arbeit aufnimmt.
Es sollte anders kommen. Das syrische Regime konnte mit Unterstützung von Russland und des Iran die drohende militärische Niederlage abwenden. Über die Jahre verloren die Rebellen immer mehr an Boden. Im Mai 2018 bin ich dabei, als das Regime in der Hauptstadt Damaskus die letzten Viertel der Rebellen zurückerobert. Hinter Schuttbergen bewegen wir uns vorsichtig auf die Frontlinie vor. Dahinter beginnt das Schussfeld der Rebellen, erklärt mein Begleiter.
This is as far as you can go. From now on, the sniping begins. This is the religious court of Yarmouk camp.
Sichtbar ist von hier aus das schon aufgegebene Scharia-Gericht, das die Rebellen bis vor kurzem im Viertel unterhielten. Über dem Eingang prangt das Logo der Terrormiliz IS. Ihre Kämpfer sind die letzten, die noch Widerstand leisten. Das Schild spricht Bände. Anfangs war die militärische Opposition in Syrien noch unter der Kontrolle säkular orientierter Offiziere, die sich vom Regime losgesagt hatten. 8 Jahre später ist sie so gut wie vollständig in die Hände von Extremistengruppen übergegangen. Viele von ihnen, so sagt es mir ein Offizier des Regimes, hätten bereits Abkommen mit der syrischen Regierung geschlossen und seien anschließend nach Idlib abgezogen. Die letzte Großstadt, die noch von oppositionellen Kämpfern gehalten wird, im Norden Syriens. Dass der Widerstand am Ende in die Hände von Terrorgruppen überging, hat unterschiedliche Gründe. Vor allem lag es an der Zurückhaltung des Westens, sich noch einmal mit ungewissem Ausgang in der Region zu engagieren. Arabische Golfstaaten waren weniger zögerlich. Sie rüsteten bald Dschihadisten aus, Milizen wie etwa die Armee des Islam. Diese Gruppierungen wurden militärisch immer mächtiger und zahlreicher. Anders als säkular orientierte Einheiten, wie die Freie Syrische Armee. Ihr fehlte es nach anfänglichen Erfolgen an nachhaltiger Unterstützung, Zulauf und einer klaren Zielstellung. Wie viele Kämpfer die FSA noch hat, ist unklar. Mir erzählen Soldaten des Regimes im vergangenen Jahr, dass die Freie Syrische Armee inzwischen die Seiten gewechselt hat und gemeinsame Sache mit dem Assad-Regime macht. Als Beleg zeigen sie mir auf ihren Handys Bilder, die die einstige Revolutionstruppe wenige Wochen vorher selbst ins Netz gestellt hat. Siegesfeiern aus dem nordsyrischen Afrin. Dort sei die Freie Syrische Armee eingerückt, in Absprache mit Machthaber Assad. Um die Einheit Syriens gegen die Kurden zu verteidigen, heißt es.
Hallo. Ey, marhaba.
Syriens verbliebene Opposition. Teil 4, die Zivilgesellschaft.
Ich bin Basofi Bischoff. Die Leipzigerin hat 2011 die Organisation Adopt a Revolution gegründet. Darüber sammelt sie Spenden, um demokratisch und weltlich orientierte Projekte der syrischen Opposition zu unterstützen. Zum Beispiel ein Frauenzentrum in Idlib, dessen Leiterin Huda sie gerade per WhatsApp kontaktiert.
Alle um mich herum sind Demokraten. Ich leite in Idlib ein Zentrum, das sich mit den Fragen der Gleichberechtigung befasst, der Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen. Die Leute, die hierher gekommen sind, wollen allesamt eine demokratische Gesellschaft. Es ist falsch, ganze Orte in Syrien danach zu bewerten, wer dort die militärische Kontrolle ausübt. Die Islamisten haben in Idlib zwar die Waffen, dennoch gibt es in meinem Umfeld sehr viele Menschen, die sich freie Wahlen wünschen und Bürgerrechte.
Diese Beobachtung teilt auch die 30-jährige Sophie Bischoff von Adopt a Revolution, die mit vielen zivilen Organisationen in Idlib in Kontakt steht. Es sei ein Vorurteil, dass die Oppositionellen alle Islamisten oder Dschihadisten seien.
Vielmehr ist es so, dass eben die bewaffneten Gruppierungen islamistisch ausgerichtet sind. Der Großteil der Zivilbevölkerung, die in den oppositionell gehaltenen Gebieten, hauptsächlich Idlib, lebt, völlig andere Ansichten hat und auch oft sich in Opposition stellt, auch im Konflikt steht mit den islamistischen Milizen, die eben aufgrund ihrer Bewaffnung dort die Vorherrschaft haben, aber nicht, weil sie eigentlich so viel Unterstützung durch die Zivilgesellschaft oder die Menschen, die dort leben, erfahren.
Inzwischen dominiert eine islamistische Organisation auch die Verwaltung in Idlib, das Dschihadistenbündnis Hayat Tahrir al-Sham. Und das hat ähnliche Gründe wie die Islamisierung der militärischen Opposition. Weil die Demokraten aus dem Westen sich nicht genügend engagierten, nahmen viele der Oppositionellen mehr und mehr die Hilfe der konservativen Golfstaaten an. Aber das Assad-Regime sei nicht besser und nutze radikale Kämpfer aus dem Iran, kritisiert Huda, die Leiterin des Frauenzentrums in Idlib. Auch Assad habe ein weltlich orientiertes Syrien in Wirklichkeit längst aufgegeben.
Wenn man sich Assads Verbündete ansieht, kann man nicht gerade behaupten, dass sein Regime säkular orientiert ist. Wer gezielt schiitisch-iranische Milizen vorschickt, um sunnitische Orte zu besetzen, bedient sich ja des religiösen Elements. Die Truppen, die Rebellengebiete zurückerobern, gehören oft gar nicht zur syrischen Armee, sondern sind schiitische Milizen. Und es gibt genügend Beweismaterial wie Videos, auf denen man die religiösen Kampfparolen hört, mit denen diese Schiitengruppen auf syrischem Boden vorgehen.
Das sagt die Syrerin Huda aus Idlib. Dort, wie anderswo in Syrien, greifen Kategorien wie schwarz oder weiß, gut oder böse schon lange nicht mehr. Und die Recherche von Mark Turner zeigt auch, selbst wenn nun ein entscheidender Assad-Sieg im Nordwesten des Landes gemeldet wird und selbst wenn es heißt, die Al-Qaida nahestehende Organisation Hayat Tahrir al-Sham habe den Rückzug angetreten, ermutigende Perspektiven für einen möglichen Frieden, die sehen anders aus. Wie weit ist Syrien vom Frieden noch entfernt? Das habe ich unsere Korrespondentin im Studio Kairo gefragt, Anne Almeling.
Sehr weit. Also jedenfalls, wenn wir mit Frieden mehr meinen, als dass es keine Gefechte mehr gibt. Viele Beobachter sagen zurzeit, Assad hat den Krieg gewonnen, aber damit gibt es eben noch lange keinen Frieden in Syrien. Eher so eine Art Friedhofsruhe, also Millionen Syrer haben das Land verlassen, das wissen wir. Weitere Millionen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Hunderttausende Menschen wurden getötet, ähnlich viele verletzt. Zahlreiche Städte im Land sind komplett zerstört. Das habe ich Anfang des Jahres gesehen, als ich durch Syrien gereist bin. Und das Land hat kein Geld für einen Wiederaufbau. Und viele Menschen in Syrien, aber eben auch außerhalb, haben Angst vor dem Regime.
Sie sagten gerade, es heißt häufig, Assad hat den Krieg gewonnen, auch wenn es noch keinen Frieden gibt. Wie deuten Sie denn im Moment die Zeichen? Das ist natürlich schwer vorhersehbar, aber bleibt Assad denn an der Macht?
Das ist schwer zu sagen. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt, aber es sieht im Moment ganz danach aus. Also Assad hat weite Teile des Landes wieder unter seiner Kontrolle, sitzt fest im Sattel. Und nichts deutet darauf hin, dass er in absehbarer Zeit auf Macht verzichten wird oder gar Macht abgeben wird. Im Gegenteil. Also es gibt quasi keine Opposition mehr in Syrien. So gut wie alle Aufständischen sind entweder umgekommen im Krieg, sind geflohen oder untergetaucht. Und wer in Landesteilen lebt, die die Regierung jetzt kontrolliert, der ist der Willkür des Regimes im Prinzip unterworfen. Das heißt, Assad und seine Regierung müssen sich nicht fürchten vor irgendeiner Opposition. Das heißt aber auch nicht, dass irgendein Problem gelöst worden wäre, weswegen die Menschen 2011 auf die Straße gegangen sind und gegen das System demonstriert haben.
Wir haben ja auch gehört, Mark Turner, unser Autor, eben war vor allem in der Türkei unterwegs, um für seine Recherche Gesprächspartner zu finden. Was Sie gerade zu Assad gesagt haben, das würde aber auch bedeuten, er wäre künftig ein Machthaber von Russlands und Irans Gnaden. Diese Länder haben jetzt schließlich die größten Flöcke eingeschlagen, um ihren Einfluss zu sichern.
Genau, die Unterstützung aus Russland hat ja sozusagen die Wende gebracht im Syrienkrieg. Also im Herbst 2015 sah es ganz schlecht aus für Assad und seine Anhänger. Da haben viele eigentlich mit dem Ende des Regimes gerechnet. Die Streitkräfte waren völlig demoralisiert. Die Regierungsgegner hatten seine Einheiten in vielen Landesteilen in die Enge getrieben. Aber dann hat Russland die Regierungseinheiten unterstützt, vor allem mit Kampfjets und mit Flächenbombardements. Da wurden quasi ganze Stadtteile ausradiert. Und innerhalb von ein paar Wochen hat sich das Blatt gewendet und Assad konnte den Krieg schließlich für sich entscheiden, mithilfe von russischen Kampfjets und mithilfe von schiitischen Milizen aus dem Iran. Und die stehen weiterhin zu ihm.
Und angesichts dieser Situation, wird es eine künftige syrische Regierung in irgendeiner Weise interessieren, was die Europäer denken?
Vielleicht, wenn es um den Wiederaufbau des Landes geht. Da halten sich die Europäer ja mit Hilfen zurück, eben weil Assad nach wie vor an der Macht ist und keinen Hehl daraus macht, dass Terroristen keinen Platz haben in Syrien. Und als Terroristen bezeichnet Assad alle, die er als seine Gegner betrachtet. Also nicht nur die Terrororganisation IS zum Beispiel oder andere Extremisten, sondern eigentlich alle Syrer, die zum Beispiel das Land verlassen haben aus Angst vor Assads Regime, die bezeichnet er ebenfalls als Terroristen. Und es gibt Forderungen aus Syrien, dass diese Sanktionen gegen das Regime aufgelöst werden. Aber eigentlich gibt es nichts, womit die Europäer wirklich Druck ausüben könnten. Russland, Iran und China stehen zu Assad. Wie gesagt, er sitzt eigentlich fest im Sattel.
Wie sieht es denn mit den USA aus? Wie weit reicht der lange Arm aus Washington in Zukunft noch?
Die USA haben in Syrien ja die internationale Anti-IS-Allianz angeführt. Also sie haben zusammen mit anderen Staaten gegen die Terroristen gekämpft. Die gelten jetzt als besiegt. Und damit spielen die USA zurzeit eigentlich keine große Rolle mehr in Syrien. Präsident Obama hatte ja zu Beginn des Krieges einen Einmarsch in Syrien abgelehnt und auch nicht eingegriffen, als er seine selbst erklärte rote Linie von Assad überschritten sah. Und auch Präsident Trump hat sich nicht wesentlich eingemischt in den innersyrischen Konflikt. Und das heißt, der Einfluss der USA bleibt relativ gering. Mhm. Die Sanktionen gegen Syrien, die schwächen das Land allerdings.
Wir sehen jetzt aber gerade wieder in Idlib, dass die Rolle der Dschihadisten wirklich immer noch eine sehr heikle ist. Dort hat die Organisation Hayat Tahrir al-Sham zwar selbst ihren Rückzug aus der Stadt Khan Sheikhoun erklärt, aber ist nicht schon absehbar, dass diese Al-Qaida-Ableger und auch andere Terrorgruppen im Untergrund weiter aktiv bleiben und sich ihre Wege suchen?
Also diese Gefahr besteht selbstverständlich, denn das ist auch ein Markenzeichen für diese Gruppen, diese Extremisten oder Terroristengruppen, dass sie eben asymmetrisch Krieg führen. Also nicht nur in Syrien, sondern auch in anderen Ländern. Und das macht die Situation auch so kompliziert, denn Assads Gegner sind ja für viele Syrer keine Alternative zum Regime. Im Gegenteil, viele finden die eine Seite so schlimm wie die andere. Und Assad muss sicherlich auch weiter mit Terroranschlägen rechnen aus dem Untergrund. Denn das Blutbad in Syrien der vergangenen Jahre, das hat natürlich auch viele weitere Menschen radikalisiert.
Wenn die Kämpfe denn dann irgendwann endlich vorbei sind, glauben Sie, es gibt Konsequenzen für die ganzen Kriegsverbrechen und die Toten?
Bislang sieht es nicht danach aus, als würden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Also es gibt einzelne Initiativen, die die Kriegsverbrechen dokumentieren und die die Opfer identifizieren. Und die Sanktionen des Westens, die zielen natürlich darauf ab, das syrische Regime zu schwächen. Aber zurzeit sieht es nicht danach aus, als müsste sich die syrische Regierung oder als müssten sich andere Kräfte wegen irgendetwas verantworten. Also Assad, das glaube ich, wird auf absehbare Zeit keine Konsequenzen befürchten müssen.
Einschätzungen von Anne Almeling, unserer Korrespondentin für Syrien. Viele Fragen mussten dabei offen bleiben, was die Zukunft des Landes angeht. Einer ganz anderen Frage widmet sich einer unserer nächsten Podcasts, nämlich der, wie Estland ein Vorzeigemodell auf dem Weg zum papierlosen Staat geworden ist. Für diese Weltzeit verabschiedet sich Miriam Rossius.